Einen schönen guten Morgen. Wir haben am Anfang der Apostelgeschichte gehört, dass die Apostelgeschichte nicht zu Ende ist, sondern dass sie bis heute geschrieben wird. Und das Tolle ist, Gott schreibt auch heute noch Geschichte. Mit und durch jeden von uns. Die Gemeinde Jesu ist keine anonyme Massenbewegung, sondern Kirchengeschichte erzählt immer wieder von einzelnen Menschen, die zum Fluch oder zum Segen gewirkt haben. Und jeder von uns muss sich fragen, wie baue ich meine kleine Geschichte in Gottes große Geschichte ein? Und Gott wird dich fragen, was hast du gemacht mit deinem Leben? Warst du bereit, dein Leben in den Dienst zu stellen für meine große Geschichte? Damit unsere Geschichte gelingen kann und wir für unsere eigene Geschichte lernen können, gibt Gott uns immer wieder Vorbilder. Vorbilder zum Guten und auch natürlich Vorbilder zum Schlechten. Wobei die Bibel nicht schwarz-weiß malt. Auch die Bösen wie Saul haben gute Seiten. Oder die Guten wie David haben auch Seiten, die nicht so gut sind. Wir müssen immer wieder genau hinschauen. Auch in der Apostelgeschichte macht Gott Geschichte mit Menschen. Und die dominierende Persönlichkeit in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte ist Petrus. Wir haben schon viel von Petrus gehört und werden noch viel von Petrus hören, auch über die Apostelgeschichte hinaus. Und er hat ja auch die Briefe geschrieben, die Petrusbriefe. Heute Morgen allerdings rückt eine ganz andere Person in den Vordergrund. Den schiebt Gott nur eine ganz kurze Zeit in das Licht der Öffentlichkeit. Von ihm erfahren wir nicht viel, aber er wird dennoch tiefe Spuren in der Geschichte hinterlassen. Und bei all den unvergleichbaren Besonderheiten, die seine Geschichte ausmachen, kann dieser Mann auch für uns im Februar 2013 ein wichtiges Vorbild sein für meine ganz persönliche Geschichte mit Gott. Stephanus, so heißt er. Stephanus ist mit ganzem Einsatz das, wozu Jesus jeden einzelnen Christen berufen hat. Er ist ein Zeuge Jesu. Ist uns das immer wieder bewusst? Wir sind Zeugen Jesu. Wozu lässt Gott uns auf dieser Welt? Weil wir Zeugen sind. Er würde uns sicherlich lieber bei sich haben. Und auch ich wünschte mir manchmal schon, ich wäre im Himmel. Aber warum lässt Gott uns auf dieser Welt? Damit wir Zeuge sein können in dieser Welt. Und vielleicht ist das unser Vorsatz für dieses Jahr 2013, Zeuge zu sein in einer Welt, die darunter leidet, dass sie ohne Gott lebt. Und wir wollen heute Morgen Stephanus, diesen Zeugen, etwas näher kennenlernen. Und das Thema lautet, ein Zeuge auf der Anklagebank oder wie ein Zeuge zum Angeklagten wird. Das werden wir gleich sehen. Normalerweise sind es ja die Zeugen im Gericht, die nicht angeklagt sind, sondern die Zeuge sind. Aber in der Bibel passiert es häufiger, dass die Zeugen die Angeklagten sind. Diejenigen, die sich zu Jesus bekennen, werden angeklagt. Das ist häufiger der Fall. Und dieser Stephanus ist sicherlich ein sehr begabter Mann gewesen. Er ist nicht nur für die Speisung der Witwen verantwortlich gewesen, wie wir in den Versen vorher lesen, er ist auch Prediger, Evangelist, er ist Verkündiger und er ist beteiligt an einem Dienst, den sonst weitgehend die Apostel vorbehalten war. Er tat Zeichen und Wunder. Offenbar hat er auch eine Art Heilungsmission betrieben. Außer von den Aposteln wird uns das nur von Philippus und von Barnabas gesagt und eben von Stephanus. Und hier beginnt unsere Geschichte. Ich lese Apostelgeschichte 6, die Verse 8 bis 15. In der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunenswerte Wundertaten. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus der Synagoge der Freigelassenen und den Synagogen der Juden aus Cyrene und Alexandria sowie derer aus Sizilien und der Provinz Asien. Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Darauf stifteten sie eine Anzahl Männer an, dass sie überall verbreiten sollten: Wir haben ihn Dinge sagen hören. Er hat Mose und Gott gelästert. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. In der Ratsversammlung ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten: Dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Wir haben selbst gehört, wie er sagte: Jesus von Nazareth wird diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Danke, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist und rede du heute Morgen zu uns. Amen. An Stephanus zeigt uns, was einen Zeugen ausmacht. Und das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass er begnadigt war. Begnadigt und begnadet, könnte man sagen. Und das ist eine vielsagende Auskunft über Stephanus als Person, die hier am Anfang steht. Er war voller Gnade. Dadurch wird man erst einmal Zeuge, dass man Gottes Gnade erfährt. Bevor man Zeuge wird, ist man Angeklagter. Das ist die normale christliche Karriere, vom Angeklagten zum Zeugen. Dass einer begreift, ich passe nicht zu Gott. Dass einer versteht, es ist in keinem anderen Heil außer in Jesus. Und wenn ich seine Vergebung nicht habe, dann bin ich auf ewig verloren. Das ist der Anfang eines jeden Christenlebens. Ich bin angeklagt vor Gott wegen meiner Sünde. Und in Stephanus' Leben war der Tag gekommen, da hat er das begriffen. Und da hat er sich gebeugt vor Gott und da hatte er als Angeklagter Jesus um Gnade und um Vergebung gebeten. So beginnt das Leben eines Zeugen. So beginnt das Leben eines Christen, dass ich vor Gott komme und sage: Gott, ich kann nicht anders. Vergib du mir meine Sünden. Und wer zu Jesus kommt, den beschenkt er mit unverdienter Gnade, mit einem unverdienten Geschenk, mit unverdienter Vergebung. Das ist Gnade. Deine Schuld ist bezahlt, weil Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Und so beginnt dann das neue Leben. Und Stephanus hatte sich auch nach diesem neuen Leben gesehnt. Schon in Vers 5 steht: Stephanus war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Ein Mann voll Glaubens. Er war zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Er hatte auf Gott vertraut, er hat sich auf Gott verlassen. Und dann trat Jesus in sein Leben ein und vergab ihm die Schuld. Und so war er voller Gnade. Und dann bekam er auch die Kraft von Gott, wie hier steht. Man kann die Reihenfolge nicht umkehren. Erst kommt die Gnade, dann kommt die Kraft. Oft möchten wir es umgekehrt haben. Wir wollen die Kraft haben von Gott, aber wollen die Gnade nicht in Anspruch nehmen. Erst kommt die Gnade, dann kommt die Kraft. Das ist unumkehrbar. Und es ist so wichtig für uns. Wir können diese Kraft nicht aus uns gewinnen, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade Gottes. Gott will uns beschenken und Gnade und Kraft geben. Und wenn du begnadigt wirst, wenn du die Gnade empfangen hast, dann wirst du auch begnadet, dann wirst du auch beschenkt, dann wirst du auch ausgerüstet. Und bei Stephanus kommt diese besondere Gabe dazu. Er konnte Zeichen und Wunder tun. Also er hat zuerst die Gnade Gottes empfangen und dann bekam er diese Möglichkeit, Zeichen und Wunder zu tun. Das gibt ihm eine Ausnahmestellung in dieser Situation. Die Apostel haben nur ganz wenige in diesen Dienst mit hineingenommen, durch Handauflegung. Gott hatte ihnen das als Erkennungszeichen mitgegeben. Und Stephanus war einer von ganz wenigen, die eben diese Gabe bekommen haben. Das war eine sehr begrenzte Mannschaft. Aber das war nicht sein einziger Dienst, den er getan hat. Wir haben gehört, dass er die Witwen versorgt hat, dass er verantwortlich für die Witwen war, dass er auch gepredigt hat, Evangelist war. Und er hat eben Zeichen und Wunder getan. Also er war ein Mann wirklich, der Großes für Gott getan hat. Wen Gott begnadigt, den begnadet er auch. Den rüstet er zum Zeugendienst aus. Es gibt ja diese Redewendung, dieser ist ein begnadeter Fußballspieler oder dieser ist ein begnadeter Tennisspieler oder was auch immer. Das meint dann immer, das ist unverdientes Talent. Da kann jemand gut Fußball spielen und er hat Talent dazu. Sicher, das kann nicht jeder. Der hat einfach das Gen dazu. Klar, muss man trainieren, aber manche kommen so weit und sind dann so gut beim Spielen, das kann man nicht mehr trainieren. Dazu muss man begnadet sein. Wir sind alle begnadete Zeugen. Wir stehen alle im Auftrag Gottes. Und wir sollen Zeugen sein. Jesus hat jeden, der zu ihm gehört, jeden, der sich bekehrt hat, mit seiner Gnade beschenkt, die Sünden vergeben und mit dem Heiligen Geist versiegelt. Jetzt bist du begnadet, jetzt bist du ausgerüstet, um ihm als Zeuge zu dienen. Egal, wie talentiert du dich fühlst, du bist ein Zeuge Gottes in dieser Welt. Und das ist der normale Weg einer christlichen Karriere, vom Angeklagten zum Zeugen Gottes. Stephanus war begnadet. Und das zweite Merkmal, das wir bei Stephanus finden, Gottes Zeugen werden nicht nur begnadigt, sondern Gottes Zeugen werden auch beredt, mit DT am Ende, von Beredsamkeit. Wir lesen das in Versen 9 bis 10. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus der Synagoge der Freigelassenen und den Synagogen der Juden aus Cyrene und Alexandria, sowie derer aus Sizilien und der Provinz Asien. Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Hier sehen wir einen Konflikt. Stephanus gegen einige Gelehrte aus den Synagogen. Wir wissen nicht, was diesen Konflikt ausgelöst hat. Er hatte gepredigt, hat Jesus verkündigt. Und wir können uns vorstellen, wie durch die Predigt des Stephanus viele zum Glauben gekommen sind. Auch geheilt wurden, wie Menschen verändert wurden und glücklich von dannen gezogen sind. Endlich wieder Hoffnung im Leben, endlich wieder gesund sein, endlich wieder eine neue Perspektive, endlich ein neues Leben anfangen. Aber ob die Menschen wirklich Jesus erfahren haben, sie wurden gesund, aber ob sie wirklich in der Beziehung mit Jesus eingegangen sind, wir lesen es nicht. Er tat Wunder und die Wunder sollten eine Hilfe sein für die jüdischen Zeitgenossen, eine Hilfe zum Glauben. Sie sollten den jüdischen Zeitgenossen sagen, hey Leute, das haben doch die Propheten von Messias angekündigt. Da wird einer kommen und wird Wunder und Zeichen tun. Wenn die Zeit anbricht, dann wird das Land überströmt werden von Wundern. Dann werden die Tauben hören und die Lahmen gehen. Der Messias wird beglaubigt durch großartige Machttaten. Und genau das ist geschehen. Hier passieren Wunder und Zeichen, als Zeichen dafür, dass Jesus gekommen ist. Als Bestätigung dafür, dass sie autorisiert sind als Boten Jesu. Sie sind glaubwürdige Zeugen. Aber was passiert dann? Bei all dem Tollen, was hier passiert, Zeichen und Wunder und viele Menschen kommen, ja, werden geheilt und gesund, passiert hier etwas, was wir in Vers 9 und 10 dann lesen. Die frohe Stimmung wird unterbrochen durch einen eigenartigen Zwischenfall in Vers 9. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Also einige Leute aus verschiedenen Diaspora-Gemeinden in der Gegend dort, aus der Türkei, aus Afrika, aus anderen Gegenden, traten auf und haben gegen Stephanus geredet. Sie konnten die Predigt des Stephanus nicht aushalten. Das war irgendwie zu viel für sie. Sie haben die Predigt gehört und konnten damit nicht zurechtkommen. Deswegen stritten sie mit ihm. Und der griechische Begriff in Vers 9 bedeutet nicht einfach ein rüdes Gestreite, sondern ein theologisches Streitgespräch. Und hier, was erlebt Stephanus? Er erlebt, wie Gott seine Zeugen ausrüstet. So Vers 10. Gott gab ihm Argumente und Durchschlagskraft. Die Synagogentruppe hatte keine Chance gegen Stephanus. Ist das nicht toll? So viele Gelehrte, so viele wirklich gescheite Leute, Vorsteher der Synagogen, hatten keine Chance gegen den einfachen Stephanus im Streitgespräch. Er war ihnen haushoch überlegen. Muss man sich mal vorstellen. Ein einfacher Mann hat die alle in die Tasche gesteckt. Er erlebt, wie Gott seine Zeugen ausrüstet. Und sie konnten die Wahrheit nicht in Irrtum verfälschen. Stephanus konnte die Debatte eindeutig gewinnen. Gottes Zeugen werden beredt. Paulus war auch beredt. Er war auch fähig, gut zu argumentieren und auch die andere in die Tasche zu stecken, argumentativ. Oder Apollos. Beredt sein ist ein Geschenk, das Gott seinen Leuten durch den Heiligen Geist schenkt. Natürlich, manchmal knüpft Gott auch natürliche Begabungen an. Vielleicht denken wir an Spurgeon oder Martin Lloyd-Jones. Das sind Evangelisten gewesen im 19. Jahrhundert in England. Das waren schon so wirklich relativ fitte Leute im Gespräch. Sie wären bestimmt herausragende Debattenredner geworden. Aber das allein, nur gut reden zu können, würde nie ausreichen zum Zeugendienst, wenn Gott nicht seine Weisheit geben würde. Wenn Gott uns nicht sein Urteilsvermögen schenken würde, dann könnten wir keine Zeugen sein. Man kann noch so gut reden, aber Weisheit, Gottes Weisheit ist was ganz anderes. Jetzt denkst du vielleicht, ich kann aber nicht reden. Besonders nicht in Stresssituationen. Oder manchmal denkst du vielleicht hinterher nach dem Gespräch, na, das hätte ich auch noch sagen können oder dies und jenes noch sagen können. Aber in dem Augenblick alles weg. Oder ich werde immer so leise, wenn ich aufgeregt bin. Na, vielleicht gibt dir Gott ja einen Aaron zur Seite, der für dich redet, der das redet, was du sagen möchtest. Oder es gibt tolle Schriften zum Verschenken. Du musst nicht reden unbedingt, du kannst auch was verschenken. So wie zum Beispiel jetzt in Schladming Bibeln verschenken. Man muss nicht immer im Zeugendienst reden, man kann auch was verschenken, man kann auch auf Facebook posten, man kann eine Menge machen, ohne reden zu müssen. Oder ganz persönlich mit jemandem die Bibel lesen. Muss dann immer ein Gespräch im Smalltalk enden? Lasst uns bereit sein, Gott zu bezeugen, nach unserer Art und Weise, wie wir es können. Es gibt doch so viele Möglichkeiten und wir wollen Gott nicht verleugnen. Lasst uns darum bitten, dass er uns als Zeugen gebraucht. Und ich bin mir sicher, Gott wird uns gebrauchen mit den Fähigkeiten, die wir haben, und er wird uns ausrüsten mit weiteren Fähigkeiten, die wir brauchen für den Zeugendienst. Gott gebrauchte Stephanus und die Gegner kamen nicht gegen ihn an. Ihre Argumente gingen ihnen aus. Sie hätten einfach mal nachfragen können, dem Stephanus, du, wie meinst du das oder jenes oder dieses? Aber sie wollten sich nicht ändern. Darum wollten die Stephanus mundtot machen. Darum mussten sie eine Gangart zulegen. Darum mussten sie eine andere Keule rausholen gegen Stephanus. Sie haben es argumentativ nicht geschafft. Darum, was ist jetzt zu tun, dass wir diesen Stephanus ausschalten? Zeugen sind begnadigt, Zeugen sind berät und Zeugen werden bezichtigt oder auch verdächtigt oder angeklagt. Die Verse 11 bis 14. Darauf stifteten sie eine Anzahl Männer dazu an, dass sie überall verbreiten sollten, wir haben ihn Dinge sagen hören. Er hat Mose und Gott gelästert. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. In der Ratsversammlung ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Wir haben selbst gehört, wie er sagte, Jesus von Nazareth wird diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Wir sehen hier, sie streuen böse Gerüchte und wir sehen auch, wie sich das Volk ganz rasch auch gegen Stephanus verwendet oder auch gegen Stephanus stellt. So ist das Volk. Einmal bekommen sie Gutes von den Aposteln und jubeln ihnen nach und gleichzeitig lassen sie sich anstiften und sagen gegen Stephanus aus. So waren die Leute, so war das Volk und so ist das Volk auch heute. Sie lassen sich manipulieren. Erst waren sie der christlichen Bewegung wohlgesonnen und jetzt kommen ein paar Gerüchte auf und die Stimmung ändert sich. Das ist heute nicht anders. Und dann stiften sie die Menge an. Und dann erfolgt die gewaltsame Ergreifung in Vers 12. Und dann werden falsche Zeugen aufgestellt, Vers 13. Die Methode erinnert woran? Das Vorgehen erinnert an die Methoden gegen Jesus selbst. Mit dem haben sie es ganz genauso gemacht. Sie haben falsche Zeugen aufgerufen. Sie haben das Recht gebeugt. Die Leute haben sich einen Dreck um Jesus geschert. Sie wollten ihn nur fertig machen und loswerden. Ganz genauso mit Stephanus. Einfach nur fertig machen und loswerden. Er war ihnen ein Dorn im Auge, wie Jesus ja auch gewesen ist. Weg damit. Er stört nur. Können wir nicht gebrauchen. Sie verfolgten nur ein Ziel. Gottes Zeugen sollten beseitigt werden, sie sollten bezichtigt werden. Und wie geht es einfacher, als ihnen deutlich zu machen, dass eben Stephanus Gotteslästerung betrieben hat. Er hat Gotteslästerung betrieben, behaupten sie. Und hier steht im Griechischen das Wort Remata Blasphema, Blasphemien ausgesprochen werden. Und wenn sie mit dem Vorwurf durchkommen, dann sind die Feinde. Wenn die nachweisen können, dass Stephanus wirklich Gotteslästerung begangen hat, dann können sie sich auf 3. Mose 24 berufen. Da steht, wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. 3. Mose 24. Wenn sie ihn bezichtigen können, ja, Stephanus hat Gotteslästerung getan, dann können sie sich hierauf berufen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. So viel zum jüdischen Recht damals. Das wollten sie erreichen, dass der Paragraph 3, 3. Mose 24, 16 zur Anwendung kommt. Und entsprechend stellten sie die Situation zurecht. Und am Ende von Vers 13 steht, wogegen Stephanus gelästert haben soll. Gegen die heilige Stätte, den Tempel und gegen das Gesetz. Gegen die heilige Stätte, also den Tempel und gegen das Gesetz. Und diese Vorwürfe hatten sie auch schon Jesus gegenüber vorgebracht. Auch er, Jesus soll gegen den Tempel und auch gegen das Gesetz gesagt haben, gelästert haben. Man kann sich nicht mehr zu Schulden kommen lassen, als das, gegen Gottes Haus und gegen Gottes Wort zu lästern. Und weißt du, was besonders gemein war? Die Formulierung ist nicht aus der Luft gegriffen. Sie nahmen das auf, was Jesus wirklich gesagt hatte. Aber sie haben einige Verdrehungen vorgenommen. Sie haben das schon von Jesus gehört. Ja, den Tempel werde ich abreißen. Aber sie haben nicht verstanden, dass es Jesus ganz anders gemeint hat, als wie sie es verstanden haben und auch ihnen gegenüber vorgebracht haben. Was hat denn Jesus über den Tempel gesagt? Brecht ihn ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Aber Jesus sprach nicht von dem steinernen Tempel. Jesus sprach von seinem Leib, von seinem Tod und der Auferstehung. In Jesus wird uns der lebendige Gott näher als im Tempel. Ich bin Gottes eigener Sohn, sagte er. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus hatte den Tempel nicht abgewertet, sondern aufgewertet. Der Tempel hatte ein Versprechen gegeben, in Steine gemeißelt. Hier ist Gott anwesend und eines Tages wird jemand kommen, der Gott ist. Und genauso wie mit dem Tempel verhält es sich mit dem Gesetz des Mose. Jesus hat das Gesetz nie kritisiert. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Jesus hat immer nur Zusatzgesetze kritisiert, die Gesetze der Pharisäer, was die daraus gemacht haben. Niemand hat liebevoller vom Gesetz gesprochen als Jesus. Anstelle des alten Bundes kommt der neue Bund. Anstelle der Verheißung tritt die Erfüllung. Gott hat alles wahrgemacht, er hat es erfüllt. Freut euch darüber, dankt ihm dafür. Und Stephanus hat die gleiche Botschaft verkündigt wie Jesus damals. Und er konnte sagen, dass das, was Jesus damals gesagt hatte, zum Tempel und zum Gesetz, dass es durch die Auferstehung Jesu Wahrheit geworden ist, Realität geworden ist. Das konnte keiner wegdiskutieren. Stephanus und Jesus haben beide nicht den Tempel und das Gesetz attackiert, sondern sie haben dem Tempel und dem Gesetz die tiefe Bedeutung gegeben, die es wirklich hatte, und auf Jesus hingewiesen. Das alles ging in Jesus in Erfüllung. Wir müssen natürlich sagen, dass die Juden damals in einer schwierigen Zeit gelebt haben. Sie lebten so zwischen dem alten und dem neuen Bund. Und daher war es oft gar nicht anders zu verstehen für sie. Und bis heute ist es in der Theologie eine große Herausforderung. Einerseits der alte Bund, das Alte Testament, andererseits der neue Bund, das Neue Testament. Ich finde, beides ist eine große Herausforderung. Die Theologen sprechen von Kontinuität und Diskontinuität. Beides gleichzeitig. Das NT ist die Fortsetzung des AT. Was Mose verspricht, erfüllt sich in Jesus. Das NT könnte ohne das AT nicht vollständig verstanden werden. Das ist Kontinuität. Wir brauchen das Alte Testament, um auch zu verstehen, wer Jesus ist und wer er war. Aber das Neue Testament ist auch viel mehr als nur das Alte Testament. Jetzt dürfen wir zu Gott Vater sagen, aber Vater, der Messias ist da, der Vorhang ist zerrissen. Gott ist uns näher als jemals zuvor in Jesus Christus, in seinem Heiligen Geist. Das ist die Diskontinuität. Heute geht der Weg zu Gott nur über Jesus. Und das war für die Juden damals schwer zu verstehen. Darum auch die Wunder und die Machttaten. Um eins deutlich zu machen, ja, das Zeitalter, das neue Zeitalter ist angebrochen in Jesus. Und allmählich brachte eben diese Botschaft auch des Stephanus die Leute in Bedrängnis. Es kamen Leute zum Glauben, auch Priester, die den Opferdienst getan hatten. Und das war ein besonderes Alarmsignal für die Leute. Wenn schon Priester zum Glauben kommen, na, also, das wird Folgen haben, die wir nicht überblicken können. Wo wird das hinführen? Die Gegner des Stephanus, die wollten die Zustände beibehalten. Darum musste Jesus weg, darum musste Stephanus weg. Bis heute gehört das dazu. Wenn wir uns zu Jesus und zu seinem Wort bekennen, kann es uns ganz schnell passieren, dass man uns verunglimpft und bezichtigt, dass man unseren Ruf beschädigen möchte. Christen gefährden doch die Werte der humanistischen Gesellschaft mit ihren konservativen biblischen Werten. Christen stehen doch heute für Werte, die ganz anders sind als die Werte der Gesellschaft. Darum werden viele Christen angefeindet. Wir sehen hier, Stephanus hat ein großes Problem. Aber wir haben noch einen Vers hier, den Vers 15. Und es ist toll, dass der Vers 15 hier noch steht. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Wir müssen uns zum Schluss fragen, was will Gott damit sagen? Was will er uns damit deutlich machen, mit dieser Verklärung des Stephanus? Das ist der vierte Punkt. Gottes Zeugen werden beglaubigt. Und das konnten die Juden besser verstehen. Da waren sie im Vorteil, denn die Juden mussten sofort an einen Mann denken im Alten Testament, der das Gleiche durcherlebt hat, an Mose. Als Mose die steinernen Tafeln bekommen hat mit den Gesetzen, kam er vom Berg runter und auch sein Gesicht leuchtete. Seine Haut glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Und unten warteten die Leute auf ihn, und als sie ihn sahen, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Versteht ihr? Das Licht, dieses Gesicht, war ein Zeichen dafür, für die Herrlichkeit Gottes, ein Abglanz für die Herrlichkeit Gottes. Das war ein Zeichen für die Ehre Gottes. Und mit diesem Zeichen hatte Gott dem Mose, als er mit der Offenbarung Gottes vom Berg kam, beglaubigt und gestärkt. Und dieselbe Beglaubigung schenkt jetzt Gott dem Stephanus. Und damit macht Gott deutlich, wer hier wirklich auf der Seite von Stephanus steht. Damit macht er deutlich, ich stehe zu meinem Zeugen. Damit macht er deutlich, ja, er gehört zu mir. So wie ich Mose beglaubigt habe und die schriftliche Aufschrift der Gebote, so beglaube ich Stephanus und seine Botschaft. Stephanus und Mose auf einer Seite. Das war ein deutliches Zeichen für die Juden, auch für uns. Gott will auch uns immer wieder beglaubigen. Er will uns stärken. Er will deutlich machen, dass wir wirklich in seinem Namen sprechen. Wir wissen nicht, wie das immer geschieht. Ich habe noch selten eine Person gesehen mit einem glänzenden Gesicht. Aber Gott beglaubigt auch heute noch Menschen, seine Kinder. Und bei manchen passiert das nicht sofort. Aber bei Stephanus musste es sofort passieren, denn am selben Tag noch wurde er gesteinigt. Gott wird seine Boten beglaubigen und Gott wird immer wieder deutlich machen, dieser Bote, der gehört zu mir. Ich möchte jetzt eine Geschichte vorlesen von einer Beglaubigung. Im China Maos, als die Roten Garden ihr Unwesen trieben, geschah Folgendes. Ein prominenter Mann, Lehrer an der größten Schule der Stadt, und seine Frau, beides wichtige Mitglieder der christlichen Gemeinde des Bezirks, waren abgeführt und ins Gefängnis gebracht worden. Der gesamte Hausrat war beschlagnahmt, sogar das wenige Bargeld verschwand in den Taschen der Soldaten. Und nun standen die Kinder alleine da. Ein älterer Bruder war schon früher in die Hände der Roten Garden gefallen und an Misshandlungen gestorben. Auch er hatte es schon in jungen Jahren abgelehnt, seinen Glauben zu verleugnen. Die übrigen Kinder wurden unter Schlägen gezwungen, ihren Glauben zu verleugnen. Sie blieben standhaft. Es wurde jedermann bei Strafe verboten, das Haus zu betreten und irgendwelche Hilfe zu bringen. Was sollte nun aus den Kindern werden? Das einzige Essbare, das ihnen geblieben war, bestand aus einer kleinen Schale Reis. Sie beteten um den Segen und kochten den Reis. Es würde ihre letzte Mahlzeit sein. Doch all dem glaubten sie fest, dass Jesus ihnen ganz nahe ist. Nach der Mahlzeit geschah es. Plötzlich rief Dua, der Älteste, seine Stimme überschlug sich fast vor Aufregung: Kommt schnell her und seht euch das an. Voller Verwunderung schauten sie auf die Reisschale. Sie war wieder voll. Von jetzt an, bis ihre Mutter nach Monaten wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, füllte sich die Schale ohne menschliches Zutun immer wieder neu. Gott rettete das Leben der Kinder durch ein Wunder. Monatelang kochten sie täglich ihre Mahlzeit von derselben Reisportion. Gott steht zu seinen Zeugen. Gott beglaubigt seine Zeugen. Ich möchte zusammenfassen. Es kommt nicht auf unsere Klugheit an, sondern es kommt darauf an, dass wir von Christus begnadigt sind. Und wenn du zu Christus gehörst, dann bist du auch begnadet. Und er macht dich auf die eine oder andere Weise beredt, direkt oder indirekt, mit dem, was du sagst oder mit einem Traktat, das du weitergibst. Aber dann musst du auch damit rechnen, dass du bezichtigt wirst aller möglichen Ungeheuerlichkeiten. Aber du darfst damit rechnen, dass Gott dich beglaubigt. Übrigens, wisst ihr, dass Stephanus einen großen Eindruck hinterlassen haben muss? In Apostelgeschichte 22, Vers 10 lesen wir, da schreibt Paulus: Auch als dein Zeuge Stephanus gesteinigt wurde, war ich dabei. Ich war mit allem einverstanden und bewachte die Kleider seiner Mörder. Also Paulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Paulus hatte die Verkündigung des Stephanus gehört und das klare Bekenntnis zu seinem Herrn und war ein Stück weit vorbereitet dafür, dass Gott ihm dann selber begegnet ist und aus der Bahn geworfen hat. Dann kam Paulus selbst auf die Anklagebank und Paulus wurde selbst zum Zeugen. Und Stephanus war ein Werkzeug von Gott gebraucht, um eben diesen Paulus vielleicht vorzubereiten, diesen Saulus vorzubereiten. Eigentlich ist Stephanus nur kurz in der Geschichte aufgetreten, aber er hat Spuren für die Ewigkeit hinterlassen. Liebe Geschwister, lasst uns darum beten, dass der Herr auch unserem Zeugnis diese Wirkung und diesem Tiefgang schenkt, dass wir Spuren hinterlassen für die Ewigkeit. Es kommt nicht auf unseren momentanen menschlichen Mut an, auch nicht auf unsere Rhetorik, sondern dass wir in seiner Hand sind und uns von ihm gebrauchen lassen, dass wir wahrhaftige Zeugen sind für unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Amen. Vater im Himmel, mach du aus uns Zeugen, wie sie dir gefallen. Stephanus war so ein Zeuge und du hast ihn beglaubigt. Er hat es nicht einfach gehabt, er wurde bezichtigt. Aber du hast dich zu ihm gestellt und gesagt, ja, dieser Stephanus gehört zu mir. Danke, Herr, dass auch wir das erfahren dürfen, egal wie schwer die Situation auch ist. Du stehst zu uns, das dürfen wir wissen. Und hilft uns, dass wir Zeugen sind mit dem, was wir können und haben, aber auch mit dem, was du uns schenken möchtest. Danke, Herr. Amen.